leider gute Besserung an dieser Stelle.
Ja, von mir auch unbekannterweise, aber genau. Trotzdem.
Vielleicht lernt ihr euch ja mal sonst noch kennen. Starten wir in die letzte Folge von diesem Wahlpodcast, wo wir jeweils immer die Person einladen, die hinter der bisherigen auf der Liste ist. Sie sind jetzt an zweiter Stelle, bei anderen Parteien hat es mehr, dann sind sie ein bisschen weiter hin auf der Liste, andere Parteien haben gar keinen Sitz. Genau, und jetzt ist da heute Nicole Barandun von Die Mitte, früher CVP.
Und BDP.
Und BDP, genau. Aber jetzt sind sie, bist du nicht Mitglied gewesen, oder? Bei der BDP?
Nein, nein, aber es war eine Fusion von beiden Parteien. Genau. Und im Rahmen von dem haben wir dann auch den Namen geändert.
Genau, und seither geht es aufwärts?
Ja, seither geht es aufwärts. Das war eigentlich nicht so klar gewesen. Wir haben ja viele gesagt, mit einer Fusion von zwei Parteien, das kann man nicht davon ausgehen, dass eins und eins zwei ist. Aber das ist es jetzt. Hat aber, ich glaube, nicht nur mit den Menschen zu tun, sondern auch mit dem Label. Das ist einfach auch wichtig heute.
Und also, dass C weg ist,
ja,
konkret.
Dass C weg ja. ist. Also, ich glaube, das war nicht primär das Problem von uns selber, aber es war ein Problem von den Wählerinnen und Wählern. Und der Köder muss dem Fisch gefallen, nicht dem Fischer. Und ja, das haben wir ja selber gemerkt. Also, die Kantonalpartei Zürich war eine von den treibenden Kräften hinter dem Namenswechsel, weil wir einfach gemerkt haben, das kommt nicht mehr an bei den Leuten, sie verstehen es nicht und sie vermuten dann andere Inhalte bei uns.
Also konkret passt. Einfach christlichere, katholische Inhalte.
Genau.
Es ist ja eh eigentlich, also wie der Kanton Zürich macht es ja mega Sinn, dass sie die treibende Kraft waren in einem zwinglianischen Kanton, versuchen mit katholischen Kräften irgendetwas zu gewinnen, ist eh aussichtslos.
Ja, ich meine, ich wollte ja die Herkunft nicht verleugnen von unserer Partei. Das sind mal die katholisch-konservativen gewesen, aber das ist jetzt 50, 60 Jahre her. Mhm. Und ehrlich gesagt, es hat sicher zahlreiche Katholiken bei uns gehabt, aber es hat natürlich auch protestantische Leute gehabt. Wir haben auch Muslime, wir haben jüdische Parteimitglieder. Ich weiss es ja nicht einmal so genau von allen. Und ja, das Label hat einfach nicht mehr gepasst. Und eben die Leute haben es wirklich immer mit dem in Verbindung gebracht. Das hat mir auch nicht gefallen. Dass wir oft von den Journalisten so im gleichen Atemzug wie EDU und EVP genannt worden sind, weil ja. Ja, ich glaube, das hat wirklich nicht gepasst.
Ja. Wie ist denn jetzt mit der Religion oder dem Glauben bei euch in der Partei? Hat das gar kein, ist das gar kein Thema mehr? Und sind ihr jetzt wahrscheinlich gerade noch froh, wo die katholische Kirche ja gerade nicht wahnsinnig gut ansteht?
Also ehrlich gesagt, ja, ich glaube, das hätten wir uns gerade wieder so ein bisschen aufs Auge gedrückt, wenn wir das Zeno hätten. Und das ist genau der Grund, wieso wir eben nicht mehr haben wollen, die, sagen wir mal, die symbolische Verbindung haben, weil wir vorher auch nichts mit der Kirche zu tun hatten. Wir sind auch nicht verantwortlich für das, was dort passiert. Wir sind genauso betroffen wie alle anderen auch. Ja, ich glaube, es ist einfach eine Entwicklung, die sich ergeben hat. Ich wollte aber nicht sagen, dass wir nicht, ich glaube, wertebasiert sind wir immer noch. Also es ist auch unser Selbstverständnis, dass wir das Gefühl haben, wir müssen die Politik machen für die Menschen, wo der Mensch ins Zentrum stellt und wo man zwar zuerst muss Geld verdienen, bevor man es ausgeben kann, aber die Schwache in der Gesellschaft auch unterstützen will. Primär zuerst durch Hilfe zur Selbsthilfe, also wer wieder auf die Beine, wenn man wieder auf die Beine helfen kann. Dem soll man zuerst mal selber helfen, damit er sich oder sie sich auch selber helfen kann. Aber es gibt natürlich halt einfach ganz viele Leute in dieser Gesellschaft, die viel angewiesen sind. Und das ist einfach ein Fakt. Und den kann man nicht verneinen.
Also quasi eine soziale Marktwirtschaft, wenn ihr
das ist zentral. Ja, das ist zentral für uns wirklich. Ja. Also das ist ganz wichtig. Also wir glauben, aber ich glaube, das haben wir auch in der Schweiz. Also, wir lachen manchmal, so, wenn man so ein bisschen denkt, dass so Marx und Engels, die würden wahrscheinlich noch staunen, was wir alles für Errungenschaften haben heute. Das heisst nicht, dass es fertig ist, dass man nicht weiter daran arbeiten muss. Aber
also glaube, du hättest gerne noch eine größere Portion Marx und Engels bei uns?
Nein, das natürlich nicht. Nein, aber ich glaube einfach, es war wichtig gewesen, also die sozialen Anliegen, die damals natürlich eingebracht worden sind, die hat man weitestgehend umgesetzt. Das ist auch wichtig. Also ich glaube, wir könnten ja nicht den Anspruch haben, in einem Staat zu leben, wo die Leute ausgebeutet werden beim Arbeiten, wo das Kapital sehr viel mehr Gewicht hat als die Arbeitskraft. Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel von allem und das darf man erwarten. Es funktioniert natürlich nicht immer. Das ist leider so. Schwarze Schafe hat es, die muss man ein bisschen ausrotten. Funktioniert auch nicht immer. Aber ja, ich habe schon den Anspruch, an die arbeiten in dieser Schweiz, sei es jetzt als Arbeitnehmer oder die, die als Unternehmer und Unternehmerinnen unterwegs sind, dass sie auch eine soziale Verantwortung haben.
Ja, wir nehmen jetzt heute auf am Dienstag. Heute hat der Bundesrat Alain Berset die neue Krankenkasseprämie bekannt gegeben. Ich weiß nicht, hast du schon gehört, was rausgekommen ist?
Ja, ich weiss einfach, dass es massiv steigen wird. Konkret habe ich es jetzt nicht gehört.
Im Schnitt sind es 8,7%. Und wir haben gestern im Tag gelesen, dass die kantonale Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli will am Mittelstand Prämienverbilligung zusammenstreichen. Wie stehst du zu dem? Du bist jetzt nicht unbedingt Gesundheitspolitikerin, aber wegen der Aktualität
doch,
muss ich es trotzdem noch ansprechen.
Da habe ich schon eine klare Meinung. Also ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass Frau Rickli den Mittelstand Prämienverbilligung streichen kann, weil die haben gar keine Prämienverbilligung. Das ist leider so. Also der Kanton Zürich ist da nicht sehr grosszügig. Eigentlich ist schon so ein das Zeugnis, dass die Leute überhaupt auf Prämienverbilligungen angewiesen sind. Und sind
das ist, weil die Löhne zu tief sind, oder?
Nein, ich glaube, es ist, weil Krankenkassenprämien zu hoch sind. Gesundheitskosten sind einfach zu hoch. Hm. Und das ist seit Jahren so. Alle tun sich darüber aufregen, zu Recht. Und was man, glaube ich, schon muss sagen, wir haben ein super Gesundheitssystem. Also wenn man einmal im Ausland irgendwie medizinische Versorgung gebraucht hat, ist man dann ganz froh, wenn man wieder in der Schweiz ist. Aber das Tragische ist irgendwie, und ich glaube, das ist, wo niemand versteht, auch nicht ich, wo nicht im Parlament bin, aber Politik mache, es gibt so viele Vorschläge. Es gibt so viele, denke ich, Orte, wo man könnte sparen, ohne dass es wirklich weh tut. Und irgendwie schaffen sie das nicht in dem Bern. Das
wieso denn nicht? Was ist deine Erklärung? Wieso bringen sie es nicht an?
Ja, ich glaube, es hat ganz viele massive, schwergewichtige Interessen.
Also zu viel Lobby von der Krankenkasse?
Eben nicht nur von der Krankenkasse. Ja, das ist ein Lobby, das sehr stark ist, aber auch Kantone. Also ich meine, wenn man zum Beispiel denkt, das System, also wir propagieren jetzt ja schon lange, das ist auch richtig, ambulant vor stationär. Also das ist günstiger, wenn ein Eingriff ambulant vorgenommen werden kann.
Das heisst, dass man gerade wieder heimgeht, oder? Dass man dann über Nacht im Spital
genau,
bleibt.
Genau.
Ja.
Also es hat unter anderem übrigens auch noch den Vorteil, dass man sich weniger so Infektionen einfängt. Das ist vielleicht dann in der ersten Nacht ein bisschen unangenehm zuhause, weil man nicht die Rundumversorgung hat. Aber eigentlich sollte man ja mit entsprechenden, zum Beispiel Schmerzmitteln, heimgehen. Aber die Kostenverteilung ist ja anders, stationär oder ambulant. Ambulant zahlen Krankenkassen viel mehr und stationär der Kanton. Eigentlich ist es für den Kanton eine finanzielle Entlastung. Wenn er sagt, jetzt müsst ihr mehr ambulante Eingriffe vornehmen. Dabei wäre es eigentlich die Idee war, die Kosten zu verringern, auch für die Prämienzahler. Aber eigentlich entlastet ist nur der Kanton oder alle Kantone. Also ich denke, da hat es einfach so ganz viele Fehlanreize drin, wo man nicht immer dort ankommt mit etwas, was man macht. Die Idee, glaube ich, ambulant von stationär wäre super.
Also man müsste eigentlich das Gesamte grundsätzlich überarbeiten und das passiert irgendwie nicht. Und bis dorthin steigen einfach jedes Jahr die Prämien und den Leuten fehlt immer mehr das Geld im Portemonnaie.
Ja, also gerade heute hat es einen Artikel in der NZZ, wo es darum geht, dass es offensichtlich auch Gremien gibt, die Eingriffe identifizieren, die überhaupt keinen Nutzen haben. Bei den meisten Leuten einmal. Und die machen wir trotzdem immer weiter. Also es verdient, irgendjemand verdient immer. Und das funktioniert nicht. Ich glaube, da muss man einfach mal den Mut haben, jetzt einfach mal dort ein bisschen Gas zu geben. Ich glaube aber, es wird jetzt schon etwas passieren. Ich glaube, der Leidensdruck ist jetzt einfach nicht nur jetzt gerade, wo die Prämien hochgehen. Das ist jetzt so ein Thema, dass man einfach etwas machen muss. Und ehrlich gesagt, es findet auch ein Sinneswandel statt. Also, ich glaube, viermal haben wir schon abgestimmt über die Einheitskasse. Viermal haben die Leute abgelehnt, immer mit höheren Ja-Anteilen. Also ich glaube, die Leute sind heute auch bereit, irgendwo auch einen Schritt zu machen.
Das heisst, du wärst auch für eine Einheitskasse. Das wären doch noch ein bisschen mehr Marx und Engels.
Ja,
aber es ist ja nicht alles schlecht, was von dort kommt.
Nein, ich muss ehrlich sagen, ich finde, man muss jetzt zumindest genau anschauen und auch prüfen. Und vielleicht muss man auch mal in einem Kanton einen Versuch machen. Also es heisst ja nicht, dass es die Lösung ist für alles, aber vielleicht ist es ein Teil von der Lösung. Ich möchte nicht, dass das der Kanton macht. Aber es könnte zum Beispiel auch eine selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt sein in einem Kanton, wo nach marktwirtschaftlichen Prinzipien dann geführt wird, aber einfach wo der Wettbewerb zwischen den Kassen.
Also eigentlich wie die SUVA. Und bei der SUVA ist ja, glaube ich, der Verwaltungs- und Marketinganteil logischerweise tiefer als bei der privaten Krankenkasse.
Also ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Parlamentarier von der Mitte in Bern, die jetzt dort sind, das auch so sehen.
Kaum, ja.
Ja, aber ich persönlich finde einfach, man muss offen sein, unabhängig davon, woher der Vorschlag kommt, auch wenn er vom politischen Gegner kommt. Wenn man das Gefühl hat, es könnte etwas bewegen, muss man es zumindest mal in Betracht ziehen.
Apropos politischer Gegner, was ist dein hauptpolitischer Gegner? Jetzt hast du so quasi auf die Linke wahrscheinlich ist das für die Linke gewesen, aber ihr sind ja die Mitte, also sind eigentlich alle eure politischen Gegner und Gegnerinnen oder niemand?
Also mal, das ist natürlich schon... Politik ist irgendwie immer ein Ringen um Lösungen und dort gibt es natürlich Vorschläge von anderen Parteien, die man dann nicht gut findet und dann betrachtet man den jetzt so ein bisschen salopp gesagt als politischer Gegner. Eigentlich aber finde ich, also man muss ja nicht zu viel Kuschelkurs haben, sonst gibt es auch keine guten Vorschläge. Man muss ja auch denken und denken tut man auch im Dialog und kontrovers. Aber am Schluss geht es ja darum, dass man zusammen eine Lösung findet. Und darum
aber finde ich es ja
vorsichtig sein mit der Kultur. Also Kultur, finde ich, ist wichtig, dass man mit allen irgendwie einen Weg findet.
Oder? Das klingt gut und so, aber du hast sicher eine Abneigung gegenüber dir ein bisschen mehr wieder gegenüber den anderen.
Also ich finde einfach dort, wo es persönlich wird, sei es jetzt gegen einzelne Politikerinnen oder Politiker, aber gegen einzelne Gruppen, finde ich das extrem schwierig. Und das ist schlechter Stil, das macht man privat auch nicht. Also jedes Kind lernt auf dem Schulhof, dass man irgendwie anständig ist und kein Bulli. Und dann ist natürlich überhaupt Polparteien, sind mir natürlich die Forderungen sind mir fern, sei es die USO oder die Extremrechten von der SVP, das passt mir ebenso wenig. Also weil ich denke, einfach so kommen wir nicht weiter. Aber wie jetzt schon gesagt, bei der Einheitskasse, ich finde, wenn jemand einen guten Vorschlag macht, dann bin ich mal offen, das zu überlegen. Ich sage ja nicht, das muss dann so umgesetzt werden, aber man soll zumindest mal Toren aufmachen und die Argumente
anlösen. Ja, mal genau anschauen, was es ist.
Es ist einfacher, wenn die Leute einen gewissen Stil haben.
Klar.
Und damit meine ich nicht sehr eloquent oder bildet, sondern einfach ein bisschen anständig, wie wir jetzt auch miteinander schwätzen.
Du versuchst jetzt zum zweiten Mal nach Bern zu gehen, oder? Bei den letzten Wahlen auch als Ständeratskandidatin hat nicht funktioniert. Jetzt als Nationalratskandidatin wird es wahrscheinlich auch nicht klappen. Wieso tust du dir das an? Ein bisschen böse gefragt.
Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, dass es sicher nicht klappt.
Also wenn der Philipp Kutter Ständerat wird, dann wird es klappen. Wenn
also wir würden einen zweiten Sitz gewinnen. Einen zweiten Sitz zu machen. Aber ich bin natürlich nicht die Einzige, die den zweiten Sitz gerne hat.
Ja.
Also das mit der Ständeratskandidatur, das Kandidatur das letzte Mal, das ist klar, das war für die Partei gewesen. Es ist halt einfach so, es ist jetzt nicht wie ihr, wo sich jemand überhaupt interessiert, was die einzelnen Kandidaten auf der Liste zu sagen haben. Normalerweise richtet sich die ganze Aufmerksamkeit auf den Ständeratswahlkampf. Und wenn man als Partei wahrgenommen werden und seinen Standpunkt irgendwie ein bisschen unter die Leute bringen, muss man eine Ständeratskandidatur aufstellen, ist ein bisschen schade eigentlich, weil es ist dann schon ein bisschen so, dass die einen einfach, ist klar von Anfang an.
Ja, wie jetzt der Nick Gugger das mal, wobei er ja auch nicht einmal als Ständeratskandidat wirklich wahrgenommen wird. Ja,
genau. Jetzt das mal, glaube ich, ist schon, also das letzte Mal war es ganz knapp gewesen, dass ich den Sitz verpasst habe. Ich glaube, das Mal haben wir ganz gute Chancen, zwei Sitze zu machen, unabhängig davon, ob der Philipp Kutter in den Ständerat kann einziehen kann. Die Frage ist einfach, wer dann auf dem zweiten Platz landet. Mm. Wir haben starke Kandidatinnen und Kandidaten und ich weiss schon, dass das nicht klar ist, dass ich auf dem Platz 2 lande.
Darum bist du am Umtingeln. Jetzt ist Nachmittag um 14:30 Uhr. Du hast gesagt, du hast schon Podiumsdiskussion hinter dir heute. Was sind also die nächsten? Was passiert noch in den nächsten paar Tagen? Wie sieht dein Programm aus?
Also ist vor allem heute schon noch viel anderes passiert. Also ich bin um 7 Uhr schon am Stadlhofen gewesen, am Gipfeli verteilen mit meiner Kreispartei. Dann hatte ich ein Podium in der Kante Zürich-Nord. Dann war ich am Mittagessen vom Gewerbeverband. Jetzt bin ich bei dir. Und nachher gehe ich arbeiten. Ja, das ist jetzt ein Ausnahmetag, muss ich wirklich sagen. Weil ich bin ja bewusst, also ich finde das ja richtig. Wir sind Milizpolitiker, alle, egal wo wir sind. Und das gehört dazu. Ja, die Woche, morgen bin ich wieder am Gipfel verteilen. Morgen. Und dann habe ich im Fall den Überblick gar nicht. Ich lebe von Tag zu Tag, schaue meine
ist
Agenda.
Es so viel?
Ja, es ist viel. Ja, ja. Aber ich muss sagen, ich glaube, wenn man an dem nicht, also freut, wenn man sich nicht wohlfühlt bei dem, dann
klar, das kann man es auch dazu. Nicht machen. Ja, man muss sich dem stellen und da ein bisschen teilnehmen. Andere Kandidierende, die wir in dem Podcast haben zum Teil das Pensum jetzt reduziert für die heisse Phase vom Wahlkampf. Wie sieht das bei dir aus?
Bei mir ist eigentlich das Gegenteil der Fall, weil... ich bin als Anwältin tätig und ich habe im Büro eine Frau, die das gleiche Gebiet macht wie ich, wo wir uns auch ein bisschen gegenseitig entlasten können, wenn es nötig muss. Nur ist sie jetzt gerade im Mutterschaftsurlaub.
Oh, ideales Timing.
Schlechtes Timing, ja. Aber ja, es ist jetzt so.
geht durch. Du hast vorhin gesagt, Gewerbeverband zu Mittag. Du bist Präsidentin vom Gewerbeverband von der Stadt Zürich und du bist die mit den Parkplätzen.
Ja.
Habe ich gelesen, du wirst nämlich so angesprochen. Ehrlich gesagt nehme ich dich auch vor allem wahr als die, die Parkplätze verteidigt. Was findest du so das Geniale an dem irgendwie Platzverbrauch im öffentlichen Raum?
Ich finde überhaupt nichts genial an dem. Fakt ist einfach, und ich will da wirklich sagen, ich rede ja nicht für einfach den Durchschnittsautofahrer. Es geht mir wirklich um die Handwerker, um die, die arbeiten müssen. Und also die Gegenposition ist, dass jetzt alle sagen, ja, ich könnte ja mit dem Lastenvelo kommen. Aber ich meine, ehrlich gesagt, wer ein bisschen Ahnung hat, von wie ein Handwerker schafft, weiss, dass das nicht klappt. Und die meisten müssen ja kommen mit Material. Und dann müssen sie irgendwo, ich sage jetzt nicht parkieren, sie müssen einfach das Auto noch können abstellen und dann müssen sie arbeiten. Und meistens haben sie einen Werkstattwagen, wo sie dann ihre Sachen auch bereit haben. Ich fände es total okay, und das haben wir auch gefordert, mit der, also die Handwerker haben ja Gewerbeparkkarten, wo sie können auf die blauen Parkplätze parkieren können. Vielleicht wird es jetzt ausgeweitet auf die weißen, nur wenn wir keine Parkplätze mehr haben, wo gehen sie dann hin? Also für mich wäre es okay, wenn es überall, wo es nicht stört, wenn sie am Arbeiten sind, könnten das Auto abstellen. Aber das will auch niemand. Also,
und wenn man spezifische Gewerbeparkplätze einrichten und für die privaten alle Parkplätze abschaffen, da würde der Hand bieten?
Also, ich will es nicht verknüpfen, oder? Ich will, die Gewerbeparkplätze sind sicher ein Thema. Ich glaube, die Stadt ist auch dran, aber seit Jahren, es geht leider einfach nicht vorwärts, dass man auch überlegt, ob man auf den Güterumschlagplatz mit der Gewerbeparkkarte dann das Auto abstellen kann. Das fände ich super. Aber wenn ich so ein bisschen die Ausschreibung anschaue von der Stadt, ist es einfach so, dass auch Güterumschlagplätze, also ich glaube, die Bilanz ist mehr negativ. Und ja, ich will das einfach... Es ist nicht ein Nebenthema. Ich glaube, für die, die täglich arbeiten in der Stadt Zürich, ist es eben ein wichtiges Thema, weil sie verlieren sehr viel Zeit, es kostet Nerven und es kostet im Fall auch Geld, wenn sie immer Bussen bekommen. Und das ist einfach ein Thema, wo zu wenig Fokus drauf ist von der Stadt. Weil es wird immer im gleichen Topf behandelt wie der Privatverkehr.
Okay, aber das heisst, du bist eigentlich nicht gegen Verkehrswende weg vom Auto hin zu mehr Langsamverkehr. Du bist vor allem mit dem Velo da gefahren. Dir ist auch wichtig, dass das Gewerbe kann parkieren
kann. Mir ist wichtig, dass das Gewerbe kann fahren kann, also dass sie möglichst schnell vorwärts kommen, von Ort zu Ort.
Tempo 80 in der ganzen Stadt.
Nein, natürlich nicht. Nein, also einfach, klar, dass es läuft, ja, oder? Ja. Also in welchem Tempo auch immer, dass es ein bisschen läuft. Hm. Jetzt mit dem Velo kommen von Oerlikon ein riesen Puff überall. Also die mühen noch immer da, das ist wirklich ein Stress. Nein, das gehört zu einer Stadt, dass einerseits die Leute arbeiten müssen, aber es gehört auch zu einer Stadt, dass viele Leute wohnen. Also da muss man irgendeinen Weg miteinander finden. Das ist wirklich klar. Hm.
Gehörst du in dem Fall nicht zu der Fraktion, die sagt, dass Geschäfte, die Läden Umsatz verlieren, wenn Parkplätze abgebaut werden? Also dass, wenn Kunden und Kundinnen nicht mit dem Auto kommen können, dass dann... das Gewerbeproblem hat.
Ich glaube, da muss man differenzieren. Ich glaube, eine attraktive Innenstadt mit vielen Fußgängerzonen, dort ist das überhaupt kein Thema. Also ich glaube, in der Stadt Zürich, wenn man schaut, Bahnhofstrasse, Umgebung, da kommen die Leute ja mehrheitlich mit dem Zug oder dem ÖV zumindest. Dort geht das gut. Was man einfach dann beobachtet, aber das ist halt einfach so, dass man dort nicht mehr die Sachen kaufen kann, die schwer zum Heim transportieren sind. Also nicht ein Bessern oder einfach Staubsauger kauft man ja nicht in der Innenstadt. Nicht mehr in der,
ja,
Innenstadt. Oder?
Kann man auch im Internet und dann wird es heikel.
Heute kann man sie mit, ja, es kommt aber eben auch mit dem Auto. Also das ist einfach,
ja,
so,
ja,
der Trugschluss ist so ein bisschen, ja, ja, es ist dann ohne Auto.
Aber stimmt, es braucht keinen Parkplatz.
Es braucht keinen Parkplatz, ja, oder es braucht dann eben den Moment, wo Güterumschlag stattfindet, könnte man auch ein bisschen besser regeln. Hm. Also, ich bin auch nicht so wahnsinnig Fan von der Lieferung quasi gleichen Tag und immer geht sofort. Also das könnte man durchaus ein bisschen besser aufgleisen. Eben in der Innenstadt, finde ich, ist das kein Thema. Wo es ein Thema ist, ist es bei Betrieb, also ich sage jetzt mal ein Beck zum Beispiel, auf einer Einfallstrasse, in einem Quartier, der ist sicher im Wesen, ein grosser Teil von seinem Umsatz macht er sicher auch mit Leuten, die in die Stadt hineinfahren.
Und dann dort noch schnell anhalten und das Gipfel und den Kaffee holen.
Und,
ja,
eigentlich finde ich, dort, wo Gewerbe so ein Gewerbe ist, meistens sind es auch so ein bisschen wie kleine Zentren, oder, wo auch dann ein bisschen das Quartier beleben. Ich finde dort die 30-minütigen Parkplätze super. Oder? Es muss ja dann niemand ewig dort parkieren. Dort geht es dann wirklich darum, dass die Kunden schnell halten können.
Ich muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen überrascht. Ich habe viele radikalere oder, wie soll ich sagen, dogmatischere Haltung gegenüber Parkplatzerhalt erwartet von dir und habe mich auch vorbereitet mit verschiedenen Studien, die zeigen, dass der Umsatz eigentlich eher steigt oder zumindest gleich bleibt, wenn man Parkplätze von Kunden und Kundinnen abbaut. Aber es ist da extrem differenziert. Warum bist denn du immer die mit den Parkplätzen? Woher kommt denn das?
Ja, das ist irgendwie einfach einfacher, wenn man das so sagt, oder? Ich glaube aber auch, dass wir daran arbeiten müssen, in Zürich echte Fußgängerzonen hinzubringen. Und das sage ich jetzt als Velofahrer. Ja, es geht einfach nicht, dass wir Velofahrer überall durchfetzen, wo eigentlich Fußgänger sollten ihr Gebiet haben, Altstadt zum Beispiel. Also, es hat aber einfach auch da keine gescheite Lösung, muss man ehrlicherweise sagen. Auch das mit dem Tram. Also, ich fände es zum Beispiel auch noch interessant, mal zu überlegen, ob man Bahnhofstrasse tramfrei machen könnte. Wir sind uns halt gewöhnt, dass wir irgendwie alle 100 Meter eine Tramhaltestelle haben. Im Ausland ist das nicht so. Also, ich stelle mir das eigentlich noch schön vor. Bahnhofstrasse, totale Flaniermeilen.
Ja. Okay. Was sind sonst in dem Fall, abgesehen von Parkplätzen, was ist so deiner Meinung oder Erfahrung nach das Hauptproblem oder die Herausforderung vom Gewerbe in der Stadt Zürich im Moment?
Also ein ganz schwieriges Problem ist zum Beispiel der Lärm. Das betrifft das produzierende Gewerbe. Also niemand mehr ist bereit, im Haus eine Bäckerei zu haben, wo jemand um 4 Uhr morgens anfängt zu arbeiten.
Ja, zu dem Thema habe ich morgen mit der Präsidentin von Made in Zürich ein Interview. Ja. Das wird dann nicht als Podcast kommen, sondern verschriftlich demnächst auf zürich.ch.
Ja, genau. Das ist genau. Also, ich meine, Malerbetrieb im Quartier, wo morgen um 7 Uhr sein Auto belässt und dann die Farbkübel einlässt, da gibt es schon Reklamationen. Also das finde ich irgendwie... So das Kleinkarierte in der Stadt, oder? Wo mich extrem stört. Ja.
Ja.
Und überhaupt irgendwie kann man wie nicht Gewerbe und Leben geht nicht mehr zusammen. Dabei ist das ja eigentlich mal in der Stadt überall so gewesen. Unten hat es Läden gehabt, unten hat es Produktionsfirmen gehabt. An der Mühlenbachstrasse hat es unten am Haus ist angeschrieben Wagenfabrik. Also ich finde das cool. Das ist eigentlich die Idee von der Stadt. Gibt dann auch kurze Wege. Das ist sicher ein Problem. Und dann sind es halt immer neue Vorschriften, immer neue Formulare. Und jeder sagt, es ist ja nur ein Formular mehr. Aber ich meine, die grossen Firmen machen das, die haben irgendeine Abteilung, die tut dann das Ganze machen. Aber in einem klassischen KMU ist halt einfach irgendwie der Schreiner am Samstag macht dann das Büro.
Was für Formulare denn und Vorschriften? Ich höre das auch immer wieder, dass das heisst, eben KMU sind belastet und so. Ich habe auch ein KMU, ich habe irgendwie nicht so viele Formulare, wo ich mich damit
umschlagen muss. Also es kommt zum Beispiel regelmäßig, aber da muss man halt einfach gezogen werden vom Bundesamt für Statistik.
Genau, das ist dann ein bisschen Aufwand, ja.
Das ist ein rechter Aufwand. Dann bei der öffentlichen Ausschreibung muss man jetzt fast Lohngleichheit, was immer. Also es kommt immer noch einer oben drauf, den man muss machen muss. Es sind alles wichtige Anliegen. Aber die Frage ist einfach, inwiefern man es immer runterbrechen will, bis ins Letzte. Ich meine, wenn Sie ein Handwerksbetrieb sind in einem GAF, gibt es Lohnkontrollen, das ist ja richtig, das muss man machen. Dann es fällt mir jetzt auch nicht gerade zack das ein, aber Mehrwertsteuer, also es sind auch die ganzen betrieblichen Abläufe mit Steuern, mit Steuerbefreiung. Dann haben sie eben all die, die krank sind, die im Mutterschaftsurlaub sind. Das muss man einfach machen, aber obendrauf findet man dann nicht so lustig, wenn man irgendwie noch etwas... Oder wenn sie müssen irgendwie, zum da ihre Passantenstöpperchen rausstellen, eine Bewilligung haben und alles. Was mir ja so lässig findet, manchmal im Ausland, ist das alles so ein bisschen... lebt und einfach so ein bisschen wild ist und bei uns ist alles so Maroni.
Extrem reglementiert.
Ich sage immer Maroni-Häuschen, Zürich, oder? Alles gleich.
Ist alles Einheit, ist eigentlich ein Einheitshaus, oder? Mhm. Ich weiss gerade nicht mehr, vielleicht weißt du das auswendig einmal gehört, das ist eigentlich von der Stadt in Auftrag gegeben worden, das eine Maroni-Häuschen quasi als Prototyp und an dem orientiert sich jetzt alle.
Das sagt Legende.
Ja, genau.
Übrigens ist das gleich bei den Pedalo-Vermietungen, ist genau das gleiche, die sehen jetzt alle gleich aus.
Pedalos selber oder Vermietungen?
Nein, Vermietungen.
Okay.
Das sind jetzt alle da die Häuschen mit den schrägen Dächern.
Aber dann weiss man wenigstens, woran das man ist. Das darf man und dann kann man sich das holen.
Ja, ich finde das ein bisschen öde.
Ja. Okay, also Formular und Reglementierungen. Was haben wir denn noch? Fachkräftemangel auch ein Thema?
Ja, Fachkräftemangel ist ein grosses Thema, wobei...
Können wir lösen mit mehr Zuwanderung oder wie siehst du das?
Also, primär müssen wir lösen, indem wir wirklich die Fachkräfte, also Fachkräftemangel ist ja wirklich ein Unwort geworden.
Ja.
Oder? Also nicht jeder, der kommt, ist eine Fachkraft. Und ich wollte jetzt also wirklich nicht im SVP-Jargon verstanden haben. Ich glaube, Fachkräfte müssen wir primär, und da haben wir auch Verantwortung, selber ausbilden. Sei es jetzt der Sanitär oder sei es die Ärztin. Also da finde ich, müssen wir einfach die Verantwortung übernehmen. Bei der Zuwanderung muss man natürlich unterscheiden, sei es Zuwanderung wirklich von Arbeitskräften, Leute, die arbeiten, oder Leute, die im Arbeitsleben stehen, die über Personenfreizügigkeit kommen können. Und die andere Migration sind Flüchtlinge und das wird immer im gleichen Topf hinein vermanscht und die Lösungen werden.
Aber die könnten wir ja auch, also es ist viel zu schwierig, als geflüchtete Person können zu arbeiten. Es ist mega aufwendig, zum Teil nicht erlaubt. Und wenn man die Leute einfach auch nehmen und vielleicht noch ausbilden, könnten wir die ganzen Boomers, die jetzt pensioniert werden, dann vielleicht gut ersetzen und wir hätten keinen Fachkräftemangel mehr.
Ich denke, es gibt wie besser. Ich bin sehr dafür, dass man Leute, also ich glaube, man könnte ja in einem Asylverfahren wahrscheinlich relativ früh eine Voreinschätzung machen, ob das Gesuch eine Chance hat oder von vornherein wahrscheinlich eher aussichtslos ist. Und ich finde, die Leute, die gute Chancen haben, dass sie anerkannt werden als Flüchtling, oder wo man weiss, dass man es zumindest lange nicht können zurückschaffen können, also die vorläufig aufgenommenen rechnen jetzt auch noch dazu, ich finde, die müssen wir unbedingt ganz schnell in den Arbeitsmarkt probieren zu integrieren. Leider ist es so, das Gewerbe macht relativ grosse Anstrengungen und hat auch eigentlich recht grosse Hoffnungen gehabt, in die Flüchtlingsvorlehre, dass man wirklich mehr Leute könnte integrieren könnte. Sind wir ein bisschen desillusioniert, muss ich sagen. Es klappt nicht so gut, wie man sich wünscht.
Wegen? An was liegt es denn dort? Auch an Vorschriften und Formularen?
Nein, dort liegt es, glaube ich, wirklich daran. Das sind natürlich dort harte Jobs, die angeboten werden, weil dort natürlich auch das Niveau niederschwellig ist, was man mitbringen muss an schulischen Leistungen und sprachlichen Leistungen. Es ist Gastronomie und Bau vor allem.
Ja.
Und dort hat es dann relativ einen grossen Anteil, der das einfach nicht mag machen. Mhm. Aus irgendwelchen Gründen. Da kann man jetzt darüber polemisieren. Es ist einfach ein Fakt, oder?
Wo ja eh immer, also wo sie auch meistens oder oft in diesen Berufen zu wenig Schweizer und Schweizerinnen, weil es uns ja auch zu streng ist oder wir keine Lust haben auf die harte Arbeit. Wir haben heute beim Mittag da im Büro auch über Erntehelfer und Helferinnen geschwätzt, die ja auch zu Dumpinglöhnen irgendwie importiert werden für eine Saison und dann wieder zurückgehen. Also vielleicht liegt es auch daran, dass die Arbeitsbedingungen einfach zu schlecht sind, dass man dann das halt vielleicht nicht gut machen, den Job.
Ja, bauen ist hart. Also der, der halt einfach den Ziegelstein von einem biegt, das ist körperliche Arbeit. Ich glaube, es gibt Leute, die das gut machen und die auch nicht gemacht sind, um den ganzen Tag in einem Büro zu sitzen. Aber ja, die Arbeitsbedingungen, ich meine, jetzt haben wir zumindest die gesundheitlichen Voraussetzungen müssen sowieso stimmen.
Klar.
Ich glaube, auf dem Bau ist nicht einmal, dort zahlt man gut.
Ja.
Also die suchen auch händeringend Leute, die bereit sind, Weiterbildungen, die dann übrigens alle zahlt sind, zu absolvieren. Es hat kein Polier. Also auch die Schiffe fehlen auf dem Bau.
Krass, ja.
Ja, das ist irgendwie, es ist einfach im Moment nicht auf dem Radar der Leute. Und am Schluss hat es ganz viele Berufe, wo man vielleicht, also man redet halt immer nur über die Akademiker. Und wenn man da sich mal ein bisschen vertieft, in was, wie viele Berufe das es gibt und welche Berufe das welche Chancen bieten, glaube ich, und das probieren wir eigentlich auch, den Leuten das näher zu bringen, fände ich das super. Auch selber als Akademikerin finde ich wirklich, es ist wert, das anzuschauen, eine Berufslehre zu machen. Gebäudetechniker zum Beispiel sind so gesucht, oder? Mhm. Und die leisten übrigens auch ihren Beitrag an Umweltschutz, an Klima. Also die machen ja etwas ganz Konkretes.
Wie könnte man eine Berufslehre attraktiver machen wieder und vielleicht also den Trend zu immer mehr Gymi und Uni ein bisschen zu brechen?
Ich glaube, das kann man nur mit Aufklärung und gutem Beispiel. Es ist halt so, dass die Leute, wir haben in Zürich natürlich auch einen relativ grossen Ausländeranteil. Ich glaube zum Beispiel in ländlichen Kantonen ist das gar kein Thema, weil dort überlegt sich ein Jugendlicher oder eine Jugendliche, will ich so weit fahren ins Gymi, mein Papi ist auch Handwerker. Also dort gibt es Vorbilder. Die gibt es in der Stadt
weniger. Also man muss die Leute ein bisschen aus der Stadt raus aufs Land bringen, wo es kein Gymi hat.
Ja, nein, das nicht, aber ich glaube, man muss, ich meine, manchmal habe ich das Gefühl, wenn man mit deutschen Eltern redet, die haben das Gefühl, Berufslehre gleich Hartz IV. Weil nur mit Abi, nur mit Matur, nur mit Studium erreicht man etwas.
Okay, ja.
Und ich glaube, das ist in der Schweiz wirklich völlig falsch. Das stimmt nicht.
Ich verstehe, ja. Okay, Fachkräftemangel, Formularregulierungen, wie sieht es aus mit Miete? Also du hast schon gesagt Raum vorher, aber so die Gewerbmiete,
ja,
die
Höhe von der Miete? Ja, Miete ist natürlich auch ein riesen Thema. Und überhaupt Fläche. ich sage jetzt einfach mal zahlbare Fläche. Ich meine, früher haben die Leute auch noch Lager gehabt. Also das ist auch mit dem Problem von unserem Verkehr, wo wir haben. Wenn natürlich niemand mehr ein Lager hat, muss man immer liefern.
Alles im Zug umfahren. Ja.
Es verschwindet, zum Beispiel für Gärtner hat es früher auf vielen Brachen haben die noch ihr Zeug gehabt. Das verschwindet halt alles, weil wir unsere letzten Plätze überbauen. Das ist ja richtig, oder? Ja, Mieten sind zu teuer, auch für, nicht nur für die Wohnung, nicht nur für die Wohnungen, auch für das Gewerbe. Es gibt positive Ausnahmen. Was man ein bisschen verpasst hat in der Stadt Zürich, ist wirklich Gewerbeflächen in der Bau- und Zonenordnung zu sichern. In der letzten hat man einen Teil wieder zurückzoniert, also Binz zum Beispiel. Ja. Für die digitale Besitzstandwahrung, bis es dann mal zur Bestandsangelangt wird. Das vermeiden natürlich alles. Das ist so ein bisschen der letzte Parkeffekt, oder? Dann nehmen sie alle Parkplätze weg, wenn sie renovieren oder umbauen. Also behalten sie es so und das wird auch in der Binz passieren.
Also was, das heisst, Letzi Park, also das ist mein Einkaufszentrum, ich wohne gerade nebenan, also das wird nicht, der ganze Letzi Park wird nicht saniert, weil sie sonst müssen den Parkplatz abgeben. Genau. Darum sieht das aus noch
das
wie
damals.
Und,
genau, okay. Wegen dem.
Ich finde, das hat noch einen Charme so mit dieser Palme und so, aber man fragt sich schon, warum dass das so ein bisschen
genau
verlottert langsam. Okay.
Also, soviel ich weiss, ist das der Grund.
Okay. Ja. Also, ihr müsstet ihr Parkhaus reduzieren.
Ja, oder eine Bewirtschaftung mache jedenfalls nicht mehr die gratis Parkplätze.
Spannend. Ja. Sonst ein Phänomen, das ich glaube zu beobachten, ich wundere, wie du das siehst, ist, dass viele die Miete nicht mehr können zahlen können, auch als Gewerbe, wenn das Haus nicht rein, wenn die Liegenschaft nicht reingehört. Also, dass oft irgendwo noch ein Metzger oder so hat, der das Haus selber besitzt und der muss halt nicht immer mehr Miete abdrucken, aber dann zum Beispiel der Jelmoli, der eigentlich floriert, muss dann plötzlich extrem viel Miete zahlen und kann sich dann nicht mehr leisten. Manor, das gleiche Spiel an der Bahnhofstrasse.
Also es hat viele Gewerbebetriebe, ebenso wie Metzger und Beck, die noch gute Bedingungen haben. Aber dort ist auch, wenn wir irgendetwas so sanieren, dann kommen alle Vorschriften. Also dann hat man vielleicht nicht den Ofen, der jetzt gerade der aktuellen Luftreinverordnung entspricht. Und also ich kenne einen Fall von einem Beck, der oben im Haus, also in der Mietwohnung, das Haus gehört ihm, oben die Fenster sanieren. Und dann hat man ihm gesagt, ja, das ist eben wieder der Besitzstand. Aber dann musst du unten in deiner Bäckerei auch alle Vorschriften jetzt auf den neuesten Stand bringen. Nein, der Bäckerei. Hat das Haus saniert, die Bäckerei aufgelöst, ist auch schon ein bisschen älter gewesen.
Dann lohnt sich's
nicht mehr.
Hat man dann auch einfach vielleicht vergessen, in den letzten paar Jahren ein bisschen Rückstellungen zu machen für Investitionen?
Das mag sein. Die Frage ist, hätte man es überhaupt können? Also vergessen heisst ja, man hätte theoretisch können. Also ich kenne jetzt keinen, also jetzt einen Bäcker oder einen Metzger kenne ich jetzt keinen, der irgendwie
ist nicht mega
Ferrari fährt oder
ja,
so.
Genau.
Man kann sicher mit Gewerbe unter Umständen gutes Geld verdienen, aber ich glaube jetzt gerade der Detailhandel, eben klassische Versorgungsbetriebe, mit dem wird man heute nicht reich.
Von Deutschland hört man doch immer wieder von den ausgestorbenen Innenstädten und von den Amazonisierung quasi, also dass die Leute nur noch online bestellen und nicht mehr eben in die Stadt gehen, einkaufen. In Zürich habe ich das Gefühl, ist das nicht wirklich der Fall. Ich sehe zwar immer mal wieder etwas, was zugeht, dann geht aber etwas Neues wieder auf. Es gibt auch einen Haufen kleine lokale Läden und eben auch produzierendes Gewerbe. Das wird auch ein bisschen gefördert von der Stadt, zumindest ein bisschen mit Standardmarketing. Wie ist das konkret? Muss man sich Sorgen machen um die Zürcher Innenstadt?
Ich finde die Innenstadt eigentlich recht attraktiv. Ich finde dort eher den Sonntag ein bisschen trostlos, aber da sind auch nicht alle gleichen Meinungen. Ich wäre jetzt dafür, dass in der Innenstadt auch am Sonntag die Läden könnten offen haben. Weil wenn die Läden offen haben, sind auch die Restaurants offen. Also das gibt einfach, man muss ja nicht gerade vom 7. Uhr morgens bis 9. Uhr abends. Ich kenne es von Schottland, dort ist vom 11. Uhr bis 5. Uhr. Arbeiten übrigens hauptsächlich dann Studenten als Verkäufer und Verkäuferinnen. Das fände ich zum Beispiel cool. Ich glaube, es ist mehr ein Quartier, wo sich meine Sorge heben. Und dort ist einfach wichtig, ich glaube, dort, wo es funktioniert, ist dort, wo die alten Strukturen noch bestehen, nämlich wo es wie auch ein Quartierzentrum hat, wo alle Läden ein bisschen, also das ist der Mikrokop-Effekt, oder? Wenn die nebeneinander stehen, hat es einfach mehr, insgesamt mehr Umsatz. Und das ist ganz wichtig, auch der Quartier. Darum, ich glaube, stadtplanerisch Läden ansiedeln, das funktioniert nicht. Die sind immer schon dort, wo es einfach die Läden braucht. Und die kommen von selber dort. Also das kann man, die Stadt hat ja schon so Ideen gehabt, sie wollen irgendwie die Erdgeschossnutzung überall vorschreiben, dass es gewährt muss sein. Ich glaube, das ist eine Illusion. Das wächst organisch und nicht auf dem
Was Eisbrett. Für Quartiere gibt es denn, wo sich Sorgen machen müssen? An was denkst
ja,
du Hünkt konkret?
Ja, zum Beispiel. Ja. Aber Hünkt hat natürlich auch eine schwierige Situation dort beim Meierhofplatz, oder? Der ist einfach vom Verkehr und jetzt nicht nur Individualverkehr, sondern auch der Tramverkehr. Also dort hat es einfach wie zu viel.
Ist nicht so attraktiv, ist recht drängt
ja,
dort. Ja.
Genau. Hinten oben beim Migros ist wieder besser. Ja, ich glaube, es hat schon gute Beispiele. Oerlikon zum Beispiel, auch mit dem Mert, oder, ist super. Dort muss man halt auch ein bisschen, dort hat es so ein bisschen eine Zeit lang jetzt ein Problem gehabt, dass viele Randständige da waren und einfach die Leute... Das war
ein bisschen ein Drogen-Hotspot ja, zum Teil, oder?
Ja, ja, genau. Ich glaube, da muss man sehr gut Acht geben, dass dort, wo es dann noch lebt, dass es nicht so ein bisschen... Ja. Für dort darf es wirklich kein Verwahrlosungszeichen ja. haben. Oder? Und die Leute müssen sich sicher fühlen. Und es ist ja immer noch eine Diskrepanz, ob es unsicher ist oder ob man sich noch unsicher fühlt. Aber es langt, wenn man sich unsicher fühlt. Oder?
Ich habe jetzt versucht, verschiedene Probleme so ein bisschen abzuklopfen vom Gewerbe zu Zürich. Aber du tönst extrem entspannt und es sieht alles gut aus. Was machen die denn eigentlich die ganze
Nein,
Zeit?
Nein, es sieht überhaupt nicht nur entspannt aus. Also eben, wenn ich jetzt sage, vorher die kleinen Läden zum Beispiel, die werden nicht reich. Also spielt es für sie schon eine Rolle, wenn zum Beispiel 2 oder 3 Monate eine Baustelle von ihrem Geschäft ist und niemand sieht sie und niemand kommt rein.
Gibt es dann eine Entschädigung von?
Nein, gibt es nicht.
Okay. Wäre das etwas, ja. dass dann müsste die Stadt quasi, wenn es vorne dran
wir,
Fernwärme reinbohren,
ja,
dass
sie
dann
etwas
zahlen?
Wir wären schon froh, wenn es besser zugänglich wäre während der Baustelle, wenn früher informiert würde. Also die Stadt hat immer das Gefühl, sie sagen furchtbar früher, wenn sie 6 Monate vorher Bescheid gehen. Für ein Unternehmen ist 6 Monate nichts.
Aber was würde man denn machen, wenn man es ein Jahr vorher weiss?
Man könnte sich zum Beispiel überlegen, ob man auch mal renovieren muss. Ob man vielleicht Betriebsferien machen will, dann ganz anders disponieren. Es gibt, nicht jeder kann, aber vielleicht würde man etwas machen. Dann müssen wir vielleicht auch mehr Möglichkeiten geben, vorne an der Bauabschrankung Werbung zu machen. Es bewegt sich ein bisschen etwas, aber das ist sicher ein Thema. Und ich meine, ich glaube, so ein bisschen Wellen geworfen hat jetzt auch, dass wir einen Kurs gemacht haben gegen die Rad-WM. Da ist nicht, weil wir gegen die Rad-WM sind, aber es sind einfach x Quartiere, die 9 Tage lang vom 7. oder früher, ich glaube, die einen sind schon früher, aber spätestens am 7. bis am Abend 7. kennen ihn und rauskommt. Die haben einfach vergessen, dass die noch Leute arbeiten, oder?
Und was könnte man dann? Also eben entweder die Rad-WM dann nicht machen oder wäre auch eine Möglichkeit, also du hast jetzt noch nie so gesagt, darum versuche ich dich darauf aufzulupfen, staatliche Subventionierung für solche Sachen, Erwerbsausfallentschädigung quasi oder so etwas, ist das auch ein Thema?
Ja,
das Gleiche auch bei den Mieten, müsste vielleicht die Stadt oder
aber
die Kanton Mieten
einfach
zahlen?
Ein bisschen, ja, ich glaube, man muss einfach auch sorgfältig, also es ist ja dann wieder auch unser Steuergeld. Also ich weiß nicht, ob du es so toll findest, wenn dann die Stadt irgendetwas organisiert, was dir vielleicht nicht gefällt. Ich weiß nicht, ob du, ich bin total Velofan, aber es gibt vielleicht anderes, was ich dann nicht so cool finde. Und dann zahlt die Stadt denen eine Entschädigung. Dann denke ich, hä, warum? Also es profitiert ja dann auch wirtschaftlich wieder ein anderer. Also es ist dann immer so, ich finde das ein bisschen schwierig. Eigentlich fände ich nur, man muss ein bisschen mehr denken und ein bisschen früher mit den Leuten reden. Also da finde ich es extrem störend, dass wir alle erst, wo alles gestanden ist, erfahren, was das bedeutet und nie jemand von der Stadt auf die Idee gekommen ist, mal einen zu fragen, wie ist denn das? Und wenn wir jetzt
also ist es ein bisschen eine Stolzfrage, also ihr rekurriert, weil dann jemand gefragt wurde?
Nein,
vorher.
Wir rekurrieren, weil uns hat niemand gefragt, sonst hätten wir vielleicht gewisse Sachen können einbringen können, die wichtig gewesen wären. Aber es hat, glaube ich, ein bisschen Erfolg gehabt. Also wir sind in Gespräch mit der Stadt und Sachen, die vorher völlig ausgeschlossen gewesen sind, gehen, glaube ich, plötzlich.
Okay.
Also, ich bin eigentlich recht zuversichtlich. Ich finde es einfach, ich habe immer noch eine Wut im Bauch und ich denke, dass man immer zuerst muss auf die Hinterbeine stehen und einfach niemand von sich aus auf die Idee kommt. Das finde ich, oder? Also, es sagen immer alle, ja, das Gewerbe ist so wichtig und wir finden das so super. Und dann wird es einfach vergessen.
Wie sieht es aus mit dem, wir sind jetzt da ein bisschen in der Gewerbediskussion, aber das ist auch deine Hauptkompetenz reingerutscht. Darum finde ich das, ich finde das extrem interessant und das ist auch wichtig eben für die Stadt und die Leute da. Wie sieht es aus mit dem Gewerbe und der Klimaneutralität? Wie versucht ihr da als Verband eure Mitglieder eigentlich mit an der Hand zu nehmen auf dem Weg?
Ich glaube, wir müssen unsere Mitglieder im Folge auch nicht an der Hand nehmen. Also wir haben das Format, wo wir daran beteiligt sind, das heisst Klimaplattform von der Wirtschaft, wo regelmäßig Veranstaltungen stattfindet, wo ein Betrieb, der eben irgendetwas gemacht hat, wo dem Klima zu gut kommt, und zwar erheblich dann, nicht irgendein Pipifax-Klacks, an den anderen zeigt, was sie gemacht haben, wie sie es gemacht haben und was es auch wirtschaftlich, meistens hat es ja dann auch einen positiven Effekt im Portemonnaie, was das bedeutet. Ich bin der Überzeugung, dass die, die in der Stadt Zürich arbeiten, sich sehr wohl bewusst sind, dass sie der Umwelt Sorge haben. Und eben, ich glaube, man muss niemandem sagen, er muss mit dem Lastenvelo kommen. Wenn er das könnte, ist er schneller und besser unterwegs. Ich weiss, dass ein Maler in Höng zum Beispiel, der hat quasi eine ganze Flotte. Der hat Velo, der hat natürlich das Trambillett, der hat Auto, verschiedene Grössen. Und der disponiert einfach immer genau das, was er braucht. Und nur so ist man erfolgreich. Also ich rede jetzt nicht von dem, der immer am Rand vom Konkurs umkrebst, sondern von den eigentlich über längere Zeit erfolgreichen Unternehmern. Die lassen sich auch beraten, was sie machen im Büro zum, die wissen schon lange, dass beidseitig, also eigentlich am liebsten nicht drucken und wenn beidseitig. Also das ist Unternehmertum, weil es geht immer auch ums Geld. Wer, also das klimaneutral, oder wer etwas fürs Klima tut, tut in der Regel auch etwas für die Wirtschaftlichkeit.
Okay. Also das heisst, du glaubst, das kommt quasi von allein, weil es sich lohnt und auch weil sich Umstellung, also gewisse ökologische Massnahmen dann auch wirtschaftlich lohnt.
Ich glaube, vieles kommt allein, weil es Anreiz hat. Man muss vielleicht die Leute darauf hinweisen. Also Information ist wichtig. Und ich meine, viele sind ja im Bau nebengewerbt. Die ganze Bauwirtschaft, Kreislaufwirtschaft ist ein Riesenthema. Also die wissen das schon seit Jahren, bevor wir anfangen, Abfall zu trennen, wissen die schon, dass wir alles auf dem Wemmerind
genau, das habe ich jetzt gerade fragen, wenn es von allein passiert, warum sind wir denn jetzt an dem katastrophalen Punkt, wo wir sind?
Weil nicht nur die Gewerbetreibenden die sind, die Emissionen verursachen, die schädlich sind für das Klima. Ich glaube, also niemand von uns verhaltet sich so, dass er keine negative Auswirkung verursacht.
Nein, es geht ja eigentlich gar nicht.
Mit unserer Lebensweise wirklich nicht. Wir können uns verbessern, aber wir sind alle die Schuld an dem, was im Moment passiert.
Also angenommen, du wirst jetzt gewählt im Oktober oder du rutschst nach, wenn der Philipp Kutter Ständerat wird, dann im November. Was wären deine thematischen Schwerpunkte? Am Anfang haben wir über Gesundheitspolitik geschwätzt, jetzt Gewerbe und jetzt noch ein bisschen Umwelt so gestreift. Wo würdest du reingehen?
Ja, also ich glaube, man muss als erstes mal offen sein, weil als Newbie dort im Rat hat man ja nicht
man muss sich immer zurechtfinden.
Genau, ja. Man muss sich zurechtfinden. Ich muss sagen, es geht ja, dort ist es vielleicht eine Frage von Interesse. Da haben wir jetzt die meisten Themen schon gestreift. Ich habe sehr viele Interessen. Ich glaube, ich würde mich auch wie alles einschaffen. Also, ich bin Juristin und wenn du Jus studierst, dann musst du ja in Zürich musst du die ganze Palette studieren. Und ich hatte am Anfang eher weniger Lust gehabt, zum Beispiel auf Steuerrecht, aber wenn man sich irgendwie mal in etwas reinknündelt und zurechtfindet, wird ja vieles plötzlich sehr interessant und spannend. Also ich kann mir relativ viel vorstellen. Ich finde vor allem auch noch spannend, meine Fraktion, Mitte, die kommen ja eher ein bisschen aus ländlicheren Gebieten, sage ich jetzt mal. Nicht ganz so urban wie Zürich. Ich fände es noch spannend, das haben wir ja jetzt schon im Austausch, einfach ein bisschen mehr das Anliegen einzubringen von der Stadt. Übrigens auch im Gewerbeverband. Also wir haben uns organisiert. Die grösseren Städte in der Schweiz sind organisiert. Gewerbeverband Städteplattform hat das, weil der SGV irgendwie manchmal das Gefühl hat, glaube es gibt keine Städte in der Schweiz.
Und okay, also beim nationalen Verband fühlen ihr euch nicht wirklich vertreten?
In Teilthemen ja. Bildung zum Beispiel ist super, wirklich. Ja. Also alles, was die duale Berufsbildung anbelangt, kommen wir extrem viel gute Informationen über die macht der SGV sehr viel. Ja, ich würde sagen, also da die No-Bilag-Sache, das ist, glaube ich, eher schlecht angekommen bei den Städtern. Auch bei der Mobilität haben wir ganz andere Themen, oder? Wo bei uns vielleicht Mobility-Pricing nicht so ein rotes Tuch ist, weil wir jeden Tag wissen, wie das aussieht, wo wir dann einfach würden sagen, wir müssen dann die und die Bedingungen haben, damit es auch für die Gewerbetreibende stimmt. Ich habe einfach das Gefühl, man könnte wer immer jetzt gewählt hat von der Mitte nach Bern, könnte man schon noch etwas dort bewirken.
Okay, das ist schon recht geschliffene Politikerinnen-Antwort gewesen. Mich interessiert alles, ich könnte mich überall einarbeiten. Von dem her hast du eigentlich den Habitus schon drauf, was man in Bern braucht.
Ja, wenn du mich, wie natürlich würdest sagen, free choice. Ich meine, wer würde schon genau in die außenpolitische Kommission wählen?
Okay.
Oder? Also,
ja.
Aber ich glaube, da kommst du nicht rein, wenn
ja,
du einfach so frisch
kommst. Von Anfang
kommt,
an. Ja. Ja. Okay. Eine obligate Frage, die immer kommt in diesem Podcast oder jetzt immer gekommen ist, hast du eine Ahnung, was jetzt noch kommt?
Wie noch kommt?
Als Frage. Nach
dem Budget wahrscheinlich.
Genau, die Frage
ja
nach dem Wahlkampfbudget. Wie sieht das bei dir aus? Es ist vielleicht noch spannend, du hast ja glaube ich die vorherigen Folgen noch nicht oder nicht gehört. Es hat extreme Unterschiede von glaube 8'000 Franken bei der grünen Kandidatin bis zu 200, glaube etwa 30'000 Franken bei der Bettina Balmer von der FDP. Wo bist du zu verorten?
Also ich habe es nicht 100%, also auf den Franken genau, da ist mich nicht behaftet, weil das Budget läuft über meine Kreispartei. Ich glaube, ich bin auf etwa 37'000 Franken. Aber von diesen 37'000 Franken muss ich 12'000 Franken der Partei abgeben.
Für den Listenplatz.
Für den Listenplatz und natürlich dann die Werbung, die die Partei macht. Und wenn ich gewählt würde, muss ich also fast nochmal doppelt so viel zahlen.
Okay, aber dann hast du ja auch entsprechend mehr, also dann hast du ja ein Honorar. Okay,
ja, wobei, also ich glaube jetzt, ich verdiene nicht wenig, also ich verdiene heute nicht weniger, als wenn ich gewählt würde.
Ja. Wäre auch komisch als Anwältin.
Ja.
Ja. Und
wobei auch nicht alle Anwälte irgendwie auf Rosen gebettet sind. Ja, ich arbeite 100%, ich arbeite schon lange in einer guten Kanzlei, also ja, ich verdiene.
Hoffentlich gibt es sich etwas ein, ja.
Ja, genau. Ja. Sonst würde ich wahrscheinlich etwas falsch machen.
Genau. Und die 37'000 Franken, das ist aber nicht ein mega grosses Budget. Ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen gedacht, das ist höher.
Ich bin eigentlich recht zufrieden. Also ich staune natürlich auch, wenn ich gewisse Zahlen höre. Ja, man kann schon etwas machen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, Zürich ist jetzt nicht voll gepflastert mit Plakat von mir. Aber ich glaube, es lange um ein bisschen sichtbar zu sein.
Ja.
Es geht ja mehr ein bisschen darum, ich glaube, ich bin schon sehr lange in der Politik, eben auch in der Querpolitik. Ich sage mir auch, das sind nicht 6 oder 10 Wochen, die ich jetzt Wahlkampf mache. Das ist das Gesamte. Entweder findet man es gut, was ich mache, oder nicht. Es ist mehr ein bisschen Reminder, oder? Dass die, wo
hey, hallo, mich gibt es auch.
Ja, genau.
Okay. Bezüglich Wahlkampfbudgets, findest du das, also jetzt ist das erste Mal, wo man so ein bisschen mitbekommt, was Grössenordnungen sind. Wie findest du das jetzt? Oder hast du das Gefühl, es ist okay so? Eben die Kandidatin von der FDP hat bei uns gesagt, sie findet es eigentlich ein bisschen undemokratisch, wie es jetzt ist, dass es so krasse Differenzen gibt. Wie siehst du das? Bist du zufrieden mit dem System, wie wir es haben?
Ja, das ist halt, ich meine, das ist überall im Leben so. Die einen haben das Glück, das können in eine Genossenschaftswohnung einziehen, die anderen haben andere Vorteile. Nein, wahrscheinlich, also richtig ist, glaube ich, dass man Transparenz schafft. Vielleicht gibt es noch ein bisschen mehr Transparenz. Das ist jetzt auch das Thema, welche Leistungen halt dann auch müssten abgebildet werden. Ja, ich glaube, verstecken muss man es nicht. Es ist einfach, eigentlich weiss es ja sowieso jeder. Also, dass die Bürgerlichen nicht vom Gewerkschaftsbund Geld bekommen, ist ja klar und umgekehrt auch nicht. Also, es liegt auf der Hand.
Ja.
Aber wenn jetzt jemand ja, einfach ganz fest von jemand, von einer Seite Geld bekommt, sieht man dann vielleicht auch ein bisschen die Interessensbindung, oder? Aber die muss man ja dann eh aufnehmen.
Die muss man dann eh nochmal an, genau. Ja, okay. Super, das wäre es. Ich habe gerade nochmal schnell geschaut, wie es aussieht mit meinen Fragen, aber ich glaube, ich habe alles abgearbeitet und eben, wie gesagt, einen Haufen von meinen Gegenargumente gegen Kunden und Kundinnenparkplätze. Ja, für den Abbau von denen habe ich gar nicht gebraucht. Da ist bin ich überrascht worden, was ja auch immer schön ist. Und für alle, die zuhören, danke fürs Zuhören. Das war das letzte Interview gewesen, weil eigentlich fehlt ja noch der Kandidat von der SVP. Der hat sich aber nie gemeldet auf unsere Kontaktversuche. Darum geht jetzt die Reihe zu Ende. Vielleicht meldet er sich ja noch und dann würde es noch eine Bonusfolge geben. Mein Name ist Simon Jakob, ich bin Chefredakteur von Zürich.ch und heute bei mir war Nicole Barandun von Die Mitte. Vielen Dank für den Besuch.
Danke fürs Gespräch.